Es freut mich, dass wir unser Studium über den Heiligen Geist und das geistliche Leben oder die Spiritualität des Menschen heute fortsetzen wollen. Vorerst mal mit der letzten Stunde zu diesem Thema. Und bevor wir zur Zusammenfassung kommen, dass wir verstehen das Werk des Heiligen Geistes in Zusammenarbeit mit unserem Geist, bevor wir verstehen, warum wir überhaupt eine Spiritualität brauchen, möchte ich, dass wir ein Gesamtbild von dem bekommen, was wir versucht haben, abzudecken und ein Gesamtbild über unser Weltbild. Wenn man keinen Hintergrund hat für das, was in der Welt geschieht oder für das, wie die Welt zustande gekommen ist, dann ist man ziemlich alleine auf einer Insel und weiß nicht, was soll ich jetzt mit Details anfangen. Deshalb ist es für mich immer wichtig, ein großes Bild zu haben, wo man dann reinzoomt ins Detail, aber man vergisst nicht den großen Rahmen. Deshalb die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wo wir dieses Studium begonnen haben, war: Sind die Prozesse und Geschehnisse auf unserem Planeten erklärbar? Haben wir eine Antwort auf die Herkunft des Universums, des Planeten, auf welchem wir leben und des Lebens insgesamt? Können wir die Ursache finden für das Böse auf dieser Welt, für die Zerstörung des Planeten, für die Krankheiten und den Tod? Gibt es eine Lösung für die allgemeine Not auf unserer Erde außer der endgültigen Zerstörung? Gibt es einen Ausweg? Weil je nachdem, welches Weltbild wir haben, so sieht man doch, ohne dass man übertreibt, dass die Richtung, in der wir heute gehen, nicht eine Richtung zum Leben ist, sondern zum Tod, zur Zerstörung. Gibt es da eine Hoffnung, ein Ausweg? Schauen wir uns doch an, auf was wir unser Weltbild bauen. Wir wollen es nicht bauen auf Ideen, die uns einfach in unserem Geist kommen, sondern auf etwas, was wir nicht verändern können mit unserem Denken. Und das ist das Grundgesetz in der Natur. Es ist das Gesetz, was alles durchdringt, ohne dass nichts da ist, nämlich das Gesetz von Abhängigkeit von Energie. Nichts hat seine eigene Energie. Nichts kann sich die eigene Energie selber herstellen. Es braucht sie aber, um zu funktionieren. Sie muss immer von außen zugeführt werden und sie wird umgewandelt und weitergegeben. Nichts behält die Energie für sich. So, alles ist sozusagen in einem Fluss in dem Sinne, dass man nimmt etwas und man gibt es weiter. Die Konsequenz, die sich ergibt aus diesem Gesetz, ist, dass jede Wirkung eine Ursache hat und haben muss. Weil nichts seine eigene Energie hat, muss die Wirkung eine Ursache haben. Alles in der Natur muss übernehmen oder nehmen, um dann zu geben. Nichts behält die Energie sozusagen lange für sich. Oder sie nimmt sie auf, um sie dann zu geben. So, dieses Grundgesetz zeigt, dass alles einen Ursprung haben muss. Weil es gibt keine Wirkung ohne Ursache. Es kann es nicht geben. Deshalb ist die erste Frage nach der Existenz Gottes oder eines höheren Wesens, wie wir Menschen, schon von vornherein beantwortet. Wir sind Wirkung. Sind wir von alleine gekommen? Nun, wir haben gesehen, dass die Menschen unterschiedliche Bilder haben für das und Vorstellungen, wie wir entstanden sind. Aber nach dem Gesetz können wir uns weder entwickelt haben. Nach dem Gesetz können wir nicht eine Motivation haben, uns zu präservieren. Das heißt, dass das Überleben als Motivation haben, weil alles in der Natur hat das Ziel des Gebens. Aufgrund dieses Gesetzes ist nur eine Möglichkeit da, nämlich die, dass Gott, ein Geist, alles, was wir sehen, geschaffen hat. Und wir brauchen natürlich eine Klarheit. Und wir haben die Naturgesetze, die unveränderbar sind. Und dieses Grundgesetz der Natur ist notwendig, um zu verstehen. Aber wir hätten es schwer, Gott zu erkennen, hätte er uns nicht ein Zeugnis gelassen, nämlich das geschriebene Wort, die Bibel. Und in Kombination dieser zwei Dinge kommt eine sichere Geistlichkeit und Spiritualität heraus, ein klares Licht, eine klare Erkenntnis. Die Bibel ist die einzige, die sich mit den Naturgesetzen, wie soll ich sagen, verbindet und nicht mit ihnen sich widerspricht. Sie erklärt, woher der Mensch kommt. Sie erklärt die Lebensformen, die wir haben. Sie erklärt all diese Dinge auf der Grundlage des Naturgesetzes, ohne im Widerspruch dazu zu stehen. Und wenn man andere Bücher nimmt, dann wird man sehen, wie stark die im Widerspruch zu diesem Gesetz der Natur sind. So, um geistig und in seinem Leben eine klare Grundlage zu haben, brauchen wir etwas, wonach wir uns richten, das pur objektiv ist, das ist das Gesetz, und etwas, das uns Antworten gibt auf das, was uns das Gesetz nicht antworten kann, das zwar subjektiv ist, aber wenn man es auf die Grundlage des Gesetzes tut, objektivierbar ist und uns nicht dazu verführt, in eine Philosophie abzugleiten, die rein imaginär und nicht mit den Gesetzen der Natur zusammenhält. Wir wollen uns natürlich die Frage stellen nach dem Menschen, nach den Lebensformen, die wir haben auf dieser Welt. Und wir wissen, dass wir haben Materie, die ist in Anführungszeichen tot, wie Lehm, Steine, Wasser. Und wenn man Leben dazu gibt, entstehen Pflanzen. Wenn man Geist dazu gibt, entstehen Tiere. Wenn man einen noch größeren Geist mit mehr Fähigkeiten dazu gibt, entstehen Menschen. Und jetzt hat die Heilige Schrift auch noch die Lebensform der Engel. Engel sind Geisteswesen und Gott ist Geist. Er ist das höchste Wesen dieses Universums. Und er hat all diese geschaffen. Er ist die Wirkung. Alles andere ist. Er ist die Ursache. Alles andere ist Wirkung. Die Engel sind eine Wirkung Gottes, der Mensch, die Tiere und die Pflanzen. Und sicherlich auch die Materie an sich. Jetzt wollen wir sehen, das Leben, das lebendig ist, ist eine Pflanze. Und ich nenne eine Pflanze eine lebendige Materie. Sie lebt. Es ist ein Wunder, dass sie lebt. Niemand kann das Wunder des Lebens der Pflanze erklären. Weil wieso ist sie lebendig und wieso stirbt sie ab? Das Tier ist eine Seele, weil es hat etwas in sich. Es besteht aus einem Geist und Materie. Der Mensch ist eine Seele. Er besteht aus einer Materie, aus Lehm und aus Geist. Und sicherlich, ein Engel ist ein Geist. So ist entscheidend zu verstehen, dass wir Menschen Seelen sind, zusammen mit den Tieren. Die Geisteswesen, von der die Bibel spricht, sind Engel. Und Gott, der Geist ist, der das alles gemacht hat. Wir müssen klar sein. Wir Menschen sind nicht göttliche Wesen. Wir Menschen sind Seelen. Wir sind nicht ein Geist, wir haben einen. Und die Seele ist nichts Geistiges, sondern eine Kombination von etwas körperlich mit etwas Geistigem. Meine Hand ist Teil der Seele. Sie ist aber der Teil, der materiell ist. Er ist Körper. Nur an der Hirnrinde, wie wir sehen werden, ist der Mensch zusammengesetzt mit Geist und mit dem Körper. So, wo beginnt das menschliche Leben? Hat es einen Beginn oder hat es keinen? In den meisten Religionen und die spirituellen Menschen heute, die ich so treffe, die meinen, sie kommen aus der Ewigkeit und gehen in die Ewigkeit. Nun, dass wir alle den Ewigkeitsgedanken haben, ist klar, aber haben wir einen Beginn oder nicht? Und da der Mensch denkt, er ist ein Geisteswesen aus der Philosophie der Antike, dann denkt er natürlich, er ist ewig. Und so wie Plato sagte, der Mensch ist ein Geisteswesen, das sich in einem Tierkörper gefangen hält. Und wenn er dann stirbt, dann ist er frei. Und diese Grundidee haben alle Religionen übernommen und meinen, der Tod ist eine Befreiung. Nein, ist er nicht. Bei dem Zusammenfügen von zwei Elementen, Ton und Geist, also Erde und Geist, am sechsten Schöpfungstag, sagt die Schrift, entstand das menschliche Leben. Ja, es sollte in alle Ewigkeit gehen, aber es ist geschaffen. Und es war geschaffen auf Treue hin, auf Bedingungen und an Bedingungen gebunden. So, schauen wir uns das an. Der Mensch hat ein Gehirn und einen Geist, damit sie funktionieren. Ohne Geist ist jeder Mensch und jedes Tier tot. Der Geist macht durch die Entscheidungen die elektrischen Impulse. Und diese Kombination ist die lebendige Seele. Wir können zwar vom Körper einen Teil abschneiden, dann lebt der Mensch immer noch, weil die Seele in unserem Schädel ist immer noch da. Weil hier in der Hirnrinde ist der ganze Mensch zusammengefasst. Das ist der Teil des Körpers. Aber die Hirnrinde ist nicht nur, weil die Hirnrinde den ganzen Menschen zusammenfasst, reicht es ja, dass dort der Geist damit kommuniziert und dort die Seele ist zwischen diesen Zweien. Es muss ja nicht im ganzen Körper sein, weil alles ist an der Hirnrinde angebunden. Alles, was ich jetzt tue, tue ich durch meinen Geist über Entscheidungen, die im Hintergrund laufen und dem Körper oder dem Gehirn den Strom machen, der dann das weiterleitet über die Nerven an die Muskeln. Und so können wir uns bewegen. Der Mensch ist also kein Gott. Er ist nicht jemand, der sich selbst entwickelt haben kann. Wenn es einen Geist gibt, im Mensch und im Tier, dann gibt es nie eine Fähigkeit zur Evolution. Schauen wir uns jetzt das an, was entscheidend ist in der Spiritualität, weil wir hätten ja sonst keine Spiritualität, hätten wir keinen Geist. Und der Aufbau des Geistes ist auch wichtig, dass wir ihn verstehen, wie er funktioniert. Der Geist hat ein Herz, wenn man so will. Er hat eine Zentrale, wo alle Dinge, die in den Geist kommen, sich bündeln. Dort muss er alles bewerten. Dort ist die Motivation allen Handelns. So, das Herz des Geistes ist entscheidend, dass wir es verstehen, weil hier treffen wir alle Entscheidungen. Hier wird alles, was wir erleben, getan und entschieden. Der Geist ist aber nicht nur Herz. Er hat Fähigkeiten. Er kann Sprachen lernen, er kann Weisheit erreichen, er kann Heilung erfahren und er kann auch Heilung geben. Das sind zum Teil auch die Gaben, die wir gesehen haben, der Heilige Geist gibt. Aber von vornherein haben wir alle einen unterschiedlichen Geist mit unterschiedlichen Fähigkeiten, auch mit gleichen Fähigkeiten. Aber wir unterscheiden uns im Geist. Eineiige Zwillinge sind körperlich ganz gleich. aber vom Geiste völlig unterschiedlich. Das macht eineiige Zwillinge unterschiedlich. Ja, deshalb ist es so wichtig, wir vererben von Adam den Geist. Wir werden es ja ein bisschen weiterhin sehen. Und dieser Geist hat Fähigkeiten. Und der eine vererbt die Fähigkeit, der andere die andere. Aber welche Fähigkeit noch immer wir vererben, benutzt werden sie alle über das Herz. So, deshalb verstehen wir, dass Gott den Geist so gemacht hat, dass er von ihm sich ernährt. Das heißt, die Motivation allen Handelns des Menschen war Liebe, als Gott ihn geschaffen hat. Alle seine 5 Sinne richteten ihn auf Gott. Das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken, all das sind die Impulse, die wir aufnehmen und die landen in unserem Herzen. Nichts, was wir sehen, nichts, was wir hören, nichts, was wir fühlen, nichts, was wir riechen und schmecken, geht nicht durch unser Herz. Alles ist da und wir können Gott wahrnehmen und mit Gott kommunizieren über unsere 5 Sinne. Deshalb können wir lesen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Die Bibel sagt, schmecket und sehet, wie gut und freundlich der Herr ist. Sicherlich nehmen wir das von Gott. Der Geist kann auch in dem Sinne, weil er Gedanken haben, die er von Gottes Geist direkt übernimmt. Aber die Geistlichkeit, Gott hat uns deshalb das Gesetz gegeben, er hat uns deshalb die Schrift gegeben, dass wir nicht angewiesen sind auf eine reine Subjektivität, sondern von diesem allem zu lernen, von Gott zu nehmen, es in unserem Herzen zu verarbeiten und dann weiterzugeben. Unsere Entscheidungen steuern die Hirnrinde und die steuert dann den ganzen Körper. So ist der Mensch schematisch aufgebaut. Der Geist steuert das ganze Leben. Deshalb ist es selbstverständlich, dass die Krankheiten des Körpers eine Folge der Fehlentscheidungen des Geistes sind. In fast mehr wie 90% aller Krankheiten, aller chronischen Dinge haben wir das Herz, haben wir den Geist, der Dinge nicht richtig tut und deshalb den Menschen zerstört. So, wie hatte sich Gott das ausgedacht mit dem Leben? Er schafft ein Wesen, das sich vermehren soll, ohne jemals ein Ende zu haben. Als er Adam schuf, dann sollte er ewig, unendlich weiterleben und alle seine Nachkommen sollten dasselbe Schicksal haben, sollten unendlich weiterleben. Sie alle sollten aus Adams Leben leben ohne Ende. Aber Adam hatte sein Leben bekommen, weil schon dieser Kampf war zwischen Gut und Böse. Adam musste sich entscheiden, ob er Gott treu bleibt oder nicht. Und Adam misstraut Gott und verliert sein Leben. Was wird aus ihm und seinen Nachkommen, da Adam sterben muss, weil er sich von Gott getrennt hat, müssen alle seine Nachkommen, weil sie ja sein Leben nur haben, kein eigenes, niemand hat sein eigenes Leben. Adam hatte auch nicht sein Leben, aber ihn hat Gott gemacht am Anfang und aus ihm hat er die Eva gemacht und alle anderen Menschen sind Adams Nachkommen. Wir alle sind 100% von Adam. Deshalb sterben wir auch, weil der Adam sein Leben verloren hat. Hätte es nie verloren, würden wir dieses ewige Leben des Adam mitleben. So der Mensch misstraut Gott und dann verändert sich etwas nicht äußerlich, obwohl auch äußerlich etwas verändert hat. Als Adam und Eva gegessen hatten von der Frucht, sehen sie sich nackt. Gott versucht immer mit äußeren, sichtbaren Mitteln zu zeigen, dass etwas Geistiges passiert ist, was nicht gut ist. Der Mensch war auf Vertrauen mit Gott aus. Sein Geist kann nicht gezwungen werden, an Gott festzuhalten. Er kann sich von Gott trennen, aber das bedeutet Tod. Und da Gott ihm das klar gemacht hat, Mensch, du liebst das Leben, also bleib an Gott kleben und dann wird alles gut. Aber er misstraut Gott und dadurch trennt er sich von Gott. Und das Misstrauen verändert den Menschen. Er bekommt eine Brille, eine Fehlsicht in sein Herz. Nirgendwo anders. Dort im Herzen. Dort an der Stelle, wo er weiß, er ist ein Geschöpf. Überdeckt sich jetzt das mit einer Brille, die sagt, ich bin kein Geschöpf, ich bin Gott. Und diese Idee, mit der wir alle auf die Welt kommen, ist die Grundlage allen Übels. Nichts Übles kommt nicht aus dieser Idee heraus. So, es ist nicht Gott, in dem Übel existiert. Es ist nicht Gott, der das Übel geschaffen hat. Das Übel entstand in Luzifer, der Gott sein wollte. Und der Mensch übernahm diese Idee und wurde damit genauso verführt zu denken, er könnte aus Wirkung Ursache werden. Das ist unmöglich. Das können wir mit dem Gesetz beweisen. Keine Wirkung kann eine Ursache werden. Es geht nicht zurück. Jede Wirkung ist die Folge einer Ursache. Also können wir nie Gott sein. Deshalb ist die Idee der Religionen eine völlig absurde, zu denken, dass Gott Wirkung ist. Ja, er wirkt in uns allen, aber er ist Ursache. Er kann nicht wir sein. So möglich. Das Gesetz lässt es nicht zu. Das, was wir prüfen können hier mit unseren Augen, mit unserem Verstand, materiell können wir es nachvollziehen, dass kein Mensch Gott sein kann. Deshalb gibt Gott dem Menschen auch Konsequenzen dort im Garten Eden und er tut sie raus, damit sie erkennen, hey, wir sind kein Gott. Sie denken aber jetzt in ihrem Innersten, sie sind es. Und der Tod ist doch eine Klarheit, dass wir keine Götter sind, weil ein Gott ist ewig. So, wie sieht das konkret aus im Herzen des Menschen? Wie hat sich das Herz des Menschen verändert? Im Herzen des Menschen treffen wir alle Entscheidungen. Dort muss etwas sein, was richtig ist. Und da der Mensch sich von Gott getrennt hat und jetzt nicht mehr die Fähigkeit hat, mit Gott zu leben, jetzt denkt er, da er Gott ist, gibt er zuerst, damit er bekommt. Das ist das veränderte Herz des Menschen, das völlig gegen das Gesetz ist, weil das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Es ist keine Möglichkeit, die Motivation geben, um zu bekommen, alles tun, um zu überleben, ist nicht da. Weil das Gesetz, das niemand verändern kann, ist, ich muss zuerst nehmen, um zu geben. Alles, was ich gebe, habe ich vorher genommen. Es kommt nicht von mir. Das ist die veränderte Motivation im Herzen des Menschen und sie führt zu allem Übel, zu allem Bösen, das wir haben auf dieser Welt. Weil der Mensch hat Anspruch, er will von anderen bekommen. Der Mensch sitzt auf dem Thron, das Baby, das geboren ist, will regieren, weil es denkt in seinem Innersten, unbewusst, ich bin Gott, mir muss man dienen, mich muss man anbeten. Und wehe, man gibt mir nicht, was ich will. Es ist die Wurzel allen Übels. Der Mensch muss zuerst nehmen, aber jetzt, da er nicht denkt, dass er nehmen muss, aber dennoch muss er nehmen, weiß er nicht, wo er nimmt. Von Gott kann er nicht nehmen, weil er von dem abgeschnitten ist. Also ist er immer orientiert an Menschen und Tieren. Was sagen die Menschen? Was tue ich dort? Er ist sich aber dieser Orientierung nicht einmal bewusst, dass er nicht handelt nach sich selbst, dass er sich nicht in sich selbst orientieren kann, sondern dass er letztendlich nach Luzifers, nach Satans Willen sich orientiert. Der Mensch denkt, wenn er gibt, gibt er von sich. Er kann nichts von sich geben. Er ist es nur, der es gibt. Nichts in dieser ganzen Schöpfung gibt etwas von sich. Wie viel gibt denn die Leber von sich? Wie viel gibt das Herz von sich? Wie viel gibt der Magen von sich an den Körper? Das ist nicht möglich. Nichts in dieser Welt gibt etwas weiter von sich selbst, weil nichts hat etwas, was es von sich selbst weitergeben kann. Es ist alles ein Kanal, es nimmt etwas auf, wandelt es um und gibt etwas weiter, aber das kommt nicht aus uns selbst. Und so ist auch der Geist nicht so gemacht, dass er etwas aus sich selbst tun kann. Er muss immer nur etwas nehmen und geben, er muss etwas umwandeln. Ja, er handelt, aber nach wem richtet er sich? Der Grundsatz dieses einfachen Gesetzes zeigt, dass Gott selbstlos ist. Gott tut nichts für sich, aber alles, was er tut, kommt aus ihm heraus. So, jetzt wir als seine Geschöpfe können nichts aus uns tun, aber er hat uns alle so gemacht, dass wir zum Zweck des Gebens da sind, nicht zum Zweck des Nehmens. Das ist das Leben. Wer das gibt, der hat es. Jesus sagte, wer sein Leben verliert, in Anführungsstrichlein, um meinetwillen, der wird's gewinnen. Wer sein Leben bewahren will, der wird's verlieren. Menschen gehen kaputt. Das Burnout-Syndrom ist eine Folge einer Idee. Es ist zu viel. Wer kann denn je beurteilen, was zu viel ist? Oder was zu schwer ist? Auf geistiger Ebene. Das kann niemand. Wir alle sind in diesem großen Irrtum aufgrund dieses Herzens, das sich denkt, das denkt, es ist Gott, es kann beurteilen, wie viel zu viel oder zu wenig ist oder wer was zu schwer oder nicht zu schwer ist. Und alles, was zu schwer ist, dafür müssen wir uns schützen, dafür müssen wir etwas unternehmen. Der Mensch erkennt nicht, dass er sich selbst zerstört mit Ideen, die absurd und nicht möglich sind zu berechnen. Wenn meine Frau mir sagt, du arbeitest zu viel, dann frage ich sie, woher weißt du das? Wer hat es dir gesagt? Wer kann es ermessen, was zu viel ist oder zu schwer? Das kann niemand ermessen. Aber weil wir denken, wir sind Gott, dann schauen wir uns die Welt an und sagen, das, was in der Welt ist, ist zu viel von Bösen. Warum lässt Gott das alles zu? Weißt du, wie viel zu viel ist? Weißt du, wie viel zu schwer ist? Menschen betrügen sich selbst dadurch, dass sie etwas berechnen wollen, das in ihrer Fähigkeit nicht liegt, es zu berechnen. Prüfen Sie es noch mal nach. Prüft es nach, ob ihr wisst, wie viel zu viel ist. Ob ihr wisst, ob etwas zu schwer ist. Weil die Bibel sagt, nichts lässt Gott ins Leben von uns Menschen kommen, was zu schwer sein könnte, wo wir keine Lösung finden würden, wenn wir uns nach ihm richten. So, Gott ist derjenige, der uns gemacht hat, um nicht für uns selbst da zu sein. Er hat den Magen nicht gemacht, für sich zu arbeiten. Er hat das Herz nicht gemacht, für sich zu arbeiten. Er hat das Gehirn nicht gemacht, für sich zu arbeiten. Er hat den Geist nicht gemacht, für sich zu arbeiten. Nichts, was aus der Hand Gottes herauskommt, kann etwas für sich selber tun, weil auch Gott nichts für sich selber tut. Deshalb ist der Irrtum des Menschen in seinem Geiste, der alles zerstört ist. Er will immer etwas für sich selbst tun. Er denkt, er isst für sich, er trinkt für sich, er macht Sport für sich. Wir sind nicht gemacht für uns. Wir sind gemacht, damit wir einen Zweck erfüllen in dieser Welt. Aber jetzt durch den Irrtum, mit dem wir auf die Welt kommen, dass sich alles um uns drehen muss, sehen wir nicht, dass wir letztendlich die Nachfolger des Satans sind. Wir sehen nicht, dass wir uns nach etwas richten, was nicht stimmt. Wir sind Gefangene eines Irrtums. Der Geist kann nicht krank werden. Der Geist kann nur sich irren, weil etwas Geistiges geht nur mit Wahrheit oder Lüge um. Und jetzt eine Lüge glaubend ist die Ursache allen Übels. Und das ist von der biblischen oder ja religiösen Nomenklatur die Sünde. Sie ist das Gegenteil des Gesetzes, weil das Gesetz sagt, du musst nehmen von Gott und das alles umwandeln und geben, weil du bist da für andere und daraus erwächst eine Frucht. So wie ich geboren werde, denke ich, ich gebe, ich bin auf dem Thron, ich bin Gott. Ich muss bekommen, andere müssen mir dienen, andere müssen mich achten und so weiter. Und ich merke nicht, dass letztendlich das Ganze nicht möglich ist. Der Mensch sieht nicht, dass er irgendwo nehmen muss. Er sieht nicht seine Gefangenschaft, bis sie ihm nicht bewusst ist. Bewusst wird, er sieht den Selbstbetrug, die Finsternis. Nicht. Deshalb, um den Menschen daraus zu bringen, gibt es eine schwierigste Aufgabe Gottes. Die größte und schwierigste Aufgabe Gottes ist, dem Menschen seine Blindheit, seinen Irrtum bewusst zu machen. Dem Menschen den Irrtum seines Herzens bewusst zu machen, ist Gottes schwierigste Aufgabe. Wie soll man jemandem die Brille, die er vor seinen Augen hat, die er nicht sieht, sichtbar machen? Weil man sieht ja durch, man sieht die Brille nicht, man erkennt sie nicht. Weil man denkt, alles ist so, wie man sieht. So, der Mensch sieht durch die Brille alles umgekehrt. Er nimmt nicht, um zu geben, er gibt. Um zu bekommen oder nehmen. Die Brille verdreht alles. Aber er sieht ja nicht die Brille, also weiß er nicht, dass er im Irrtum ist. Und wenn diese Brille nicht erkannt wird, dann ist alles umsonst. Dann ist jede Religion, jede Philosophie, alles wird letztendlich die Folge der Selbstzerstörung haben. Ich habe gesehen, und wir sehen es heute, wir sehen es alle in der Geschichte der Welt, wenn wir zurückblicken, wenn diese Brille nicht gesehen wird, wenn der Irrtum im Herzen nicht erkannt wird, dann ist Religion noch schlimmer wie Nicht-Religion. Dann sind die religiösen Menschen die Fanatischen, die nicht überlegen. Sie sind die, die Gewalt anwenden, sie sind die, die Kriege anzetteln, dann sind spirituelle Menschen böser wie alle anderen. Weil man erkennt nicht die Brille. Religion ist deshalb schlimmer. Wenn sie nicht entfernt und die Brille zeigt, dann ist Religion ganz schlimmer wie ein säkulärer Mensch, der sich nicht religiös hält. So, Gottes schwierigste Aufgabe, um die Brille zu zeigen, und er hat das versucht, durch die ganze Schrift zu machen, und das Erste, was er getan hat, als Adam und Eva gesündigt hat, er hat ein Lamm oder Lämme genommen und hat sie als Opfer gebracht und ihnen Kleider gemacht. Das ist eine bildhafte, aber auch eine reelle Handlung. Gott zeigt, jetzt hast du Mensch ein Problem. Etwas in dir ist falsch. Und er nimmt das Fett des Tieres als Symbol des Irrtums. Deshalb sollte beim Opfern der Adam, die Eva, der Kain und der Abel, wenn sie gesündigt haben, das Tier an ihre Stelle nehmen. Dieses Tier versinnbildet Christus, aber es versinnbildet auch sie und zeigt, etwas in mir ist falsch. Etwas hat mich getan, dass ich dieses Übel tue. Ich wollte es vielleicht nicht tun, aber ich habe es jetzt doch getan, weil mein Herz, dieses Geben, um zu bekommen, die Idee, ich bin Gott, hat mich dazu verführt. Und jetzt erkenne ich das. Und ich erkenne, etwas in mir treibt mich an zum Falschen. Das muss aus mir heraus. Und das geht und kann nur entfernt werden über den Tod. Ich muss sterben. Etwas in mir muss weg. Und das Fett des Tieres musste extra herausgenommen werden und auf den Altar gelegt werden, damit Gott das zerstört. Im Opferdienst Gottes erklärt er dem Menschen, dass in ihm etwas falsch ist und er keine Möglichkeit hat, außer dass jemand kommt, dieses Falsche nimmt und es zerstört. Und dann gibt das Tier, weil das Tier ist Gottes Eigentum, als Bild, dass Gottes Sohn eines Tages Adam wird und den Menschen dadurch führt, dass er frei wird von diesem Irrtum. Der Opferdienst hatte nicht den Zweck, so wie er durch das Bild ist der Opferdienst zu einem Dienst an Gott geworden, während der Opferdienst letztendlich Gottes Dienst an uns ist. Gott tut uns einen Gefallen, indem er uns das Lamm gibt als Bild, und er tut uns einen Gefallen, indem er seinen Sohn sandet, damit das Fett, der Irrtum aus uns entfernt wird. Würden wir sterben, würden wir für immer tot sein. Also schickt er seinen Sohn, der das Fett übernimmt, der Mensch wird, damit er in sich das Ganze entfernt und uns das Leben schenkt. Die Beschneidung ist ein Bild gegeben worden, damit sie erkennen, dass etwas in ihnen falsch ist. Es geht nicht um die Beschneidung der Vorhaut des männlichen Geschlechtsorgans, sondern es geht um die Beschneidung des Herzens. Im Herzen ist etwas, was abgeschnitten werden muss, nicht an der Vorhaut. Die Vorhaut, wie das Fett, wird nur als etwas Physisches genutzt vor Gott, um dem Verstand, dem Irrtum des Menschen ein klares Bild zu geben. Die Taufe, die Gott durch Johannes einführt, zeigt, dass etwas im Menschen falsch ist. Die Bibel nennt es der alte Mensch. Er muss durch das Untertauchen sterben. Die Taufe, die heute so mit Wasser nur gemacht wird, entspricht nicht dem Symbol dessen, dass die Taufe da ist, oder dem Zeichen, dass etwas im Menschen weg muss, sonst kann er nicht leben. Das Kreuz zeigt am allergrößten, wenn wir verstehen, dass etwas im Menschen ist, das sterben muss. Christus starb nicht, um etwas zu töten. Er starb auch nicht als Gott, wie viele es annehmen. Er starb als Mensch, weil im Menschen ist die Not. Der Mensch hat etwas, was sterben muss. Ein Gott hat nichts, was sterben muss. Aber in uns ist etwas, was weg muss. Und das ist dieser Irrtum, diese Brille, die uns vorsteht, dass die vor am Angang unseres Herzens steht und alle unsere Sichtweisen verdreht, dass wir denken, wir sind jemand, der wir nicht sind. Und dann hat Gott noch ein Mittel, die Krisen des Lebens, die Krankheit zeigen, dass der Mensch unfähig ist, in der Krise richtig zu handeln. Die Krankheit zeigt, dass der Mensch sich selbst zerstört. Gott versucht, durch die Krankheit zu zeigen, hey, hier ist eine Not, die in dir steckt. Der Mensch macht sich nicht absichtlich krank. Das, was den Menschen krank macht, sind nicht absichtliche Taten. Es sind die unabsichtlichen. Er ärgert sich. Er ist in einer Not, weil die Umstände um ihn herum, dort, woher er nimmt, dort geht's kaputt. Wenn doch die Menschen erkennen würden, dass sie irgendwo nehmen, wenn jemandes Mutter oder Vater stirbt, wenn jemandes Tier sogar stirbt, ist der Mensch, wenn die Bindung da und zu Mutter und Vater sehr stark ist, dann geht er daran zugrunde. Er kriegt dann vielleicht einen Herzinfarkt nach einem Jahr oder nach 5 und dann kommt er aus dem heiteren Himmel. Aber er kommt nicht, weil er kommt aus heiterem Himmel, sondern weil der Geist dieses Menschen das nicht mehr hat, woher er nehmen soll. Und letztendlich denkt er, er bekommt jetzt nicht mehr die Liebe, die ihm doch so notwendig und so zusteht. Die Krankheit ist die Folge dieses Irrtums in unserem Herzen, dass wir denken, wir sind unabhängig, wo wir uns doch wie Abhängige verhalten. Es ist so schön, also schön in dem Sinne, dass wenn ein Atheist seine Liebesquelle verliert, dass ich ihm dann erklären kann, er hat einen Geist und dieser Geist ist abhängig. Ich kann ihm anhand des Gesetzes des Lebens erklären, dass etwas im Menschen falsch ist, dass er umgekehrt denkt, wie das Gesetz es vorgibt. Und deshalb sind wir in diesem Schlamassel. So Gottes schwierigste Aufgabe ist, uns bewusst zu machen, dass etwas in uns absterben muss. Und es kann aus uns nur entfernt werden, wenn wir sterben. Die Brille ist das, was wir denken, wer wir sind. Sie ist zwar uns aufgebürdet worden durch Luzifer, durch Satan, als Adam ihm gefolgt ist. Ist er verwandelt, hat er diese Brille aufgekriegt. Aber damit er sie wieder loskriegt, muss er sterben. Etwas muss weg im Menschen, sonst gibt es keine Erlösung. Deshalb, Gottes einziger Weg zur Erlösung des Menschen ist, dass er diesen Menschen nimmt und ans Kreuz nagelt. Die Brille muss weg. Aber die Brille kann nicht weg, weil der ganze Mensch ist davon betroffen. Sie ist die Motivation allen Handelns. Also muss der ganze Mensch sterben. Und wenn er sterben würde, hätte er kein Leben. So kommt Christus, er wird Adam, wir werden es sehen, und er muss den Irrtum am Kreuze töten. Der Irrtum muss weg. Aber wenn der Irrtum nur weg ist, dann gibt es ja kein neues Leben. Deshalb muss es eine Auferstehung geben, das den Menschen wieder die Augen frei macht. Er kann wieder vertrauen und ist wieder an Gott gebunden. Deshalb brauchen wir den Tod und wir brauchen die Auferstehung. Ein neues Leben muss geschaffen werden. Und Christus hat durch die Auferstehung ein neues Leben geschafft, von dem wir alle leben können. Und ich habe diese Skizze schon mal gezeigt und ich gehe sie nochmal durch, einfach, dass wir sehen, der Sohn Gottes wird Adam. Er muss den Irrtum übernehmen, er muss ihn ans Kreuz nageln und muss ein neues Leben schaffen. Dieses neue Leben kann er nur übertragen auf Adam, wenn diese es wollen. Deshalb geht das nur durch den Heiligen Geist, der unserem Geist das Angebot macht. Wenn wir an ihn glauben, letztendlich wenn wir vertrauen, dann verbinden wir uns durch den Heiligen Geist wieder mit Gott, weil der Heilige Geist bringt uns das neue Leben aus der Auferstehung zu uns. Und so kommen wir aus dem Tod zum Leben. Es reicht nicht, dass wir sterben, aber wir müssen sterben. Etwas in uns muss weggemacht werden. Und da wir es ja selbst nicht tun können, hat Gott es in Christus weggemacht. Er hat den Adam erlöst. Er hat ein neues Leben geschaffen. Aber dieses neue Leben wird uns nicht durch Vererbung gegeben, im Sinne dessen, ohne Wahl, sondern nur durch die Wahl. So deshalb muss Gott uns die Brille bewusst machen, damit wir das neue Leben haben wollen. Er muss uns bewusst machen, etwas in uns muss sterben, dass wir Gott vertrauen können. Das bietet er allen Menschen an, aber es nehmen sie nicht alle an. Nicht alle wollen sehen, dass etwas in ihnen falsch ist. Die meisten spirituellen Menschen haben eine so verkehrte Weltsicht. Sie denken, sie müssen aus sich heraus den Geist finden, sie müssen in sich die Liebesquelle finden und dann können sie aus sich heraus etwas tun. Das ist die Idee, ich bin Gott, ich kann etwas aus mir heraus tun. Nein, kein Geschöpf, keine Wirkung kann Ursache werden. Wir können immer nur umwandeln. Deshalb hat uns Gott ein neues Leben zur Verfügung gestellt. Christus ist die neue Kreatur. Durch die Auferstehung ist er eine völlig neue Kreatur. Der Paulus sagt das so schön, vielleicht lese ich das in Kapitel 5 von 2. Korinther, wie er sagt, ab Vers 16, darum beurteilen wir von nun an niemanden nach menschlichen Maßstäben. Und wenn wir auch Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so beurteilen wir ihn dennoch jetzt nicht mehr so. Das heißt, wir verurteilen Jesus nicht mehr so, wie er im Fleisch war. Das ist hier die Übersetzung, wieder eine Not, die, wenn man nicht versteht den Grundsatz der Heiligen Schrift, dann kann man auch die Wörter nicht verstehen. Und leider ist das so mit den Übersetzern der Schrift. Die meisten haben nicht verstanden, um was es geht. Aber dennoch können wir, egal wie die Übersetzung ist, herausfinden, was die Wahrheit ist. Wir orientieren uns nämlich am Gesetz. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Das ist das, was am Kreuz geschah und durch die Auferstehung zu uns kommt. Das sind Worte der Schrift und ich möchte sie immer in Worte übersetzen, die wir heute verstehen. Christus wurde Adam, er übernahm dieses Fett, diesen Irrtum, um ihn ans Kreuz zu nageln. Der Irrtum kann nur sterben, wenn Adam stirbt. Deshalb muss Christus sterben. Er wird sozusagen zur Sünde und er steht auf als eine völlig neue Kreatur. Die kann er aber nur uns weitergeben, wenn wir durch den Heiligen Geist daran kommen, ihm vertrauen und mit ihm zusammenarbeiten. So, die Zusammenfassung des Werkes des Heiligen Geistes. Wir brauchen ihn. Warum? Das erste Werk des Heiligen Geistes ist die Erkenntnis, dass wir eine Brille haben. Wir sagen, dass die Bibel sagt, dass Sünde. Die Sünde ist aber nichts anderes als der Irrtum, der Glaube an eine Lüge, der sie als Wahrheit annimmt. Deshalb sagt hier die Schrift Jesus in Johannes 16, ab Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und vom Tröster ist letztendlich der Heilige Geist die Rede. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Drei Aufgaben hat der Heilige Geist, um die Welt, das heißt alle Menschen, zu überführen. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, das heißt, weil das Vertrauen nicht mehr in Gott ist. Sie sind getrennt, sie vertrauen, sie nehmen von dort, wo das Leben nicht ist. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Wir werden sehen, die Gerechtigkeit ist das, was der Heilige Geist uns bringen soll, das neue Leben. Zunächst müssen wir sterben. Die Gerechtigkeit ist das neue Leben, das er bringt von Christus, weil er geht ja in den Himmel, und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen, und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch mitteilen. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch mitteilen. So, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist das erste und schwierigste Werk, das er uns nur durch das Gesetz des Lebens klarmachen kann, ist, was wir nicht wissen, wer wir sind. Er muss uns zur Selbsterkenntnis führen. Er muss uns führen und zeigen, dass wir hilflos sind. Er muss uns die Gefangenschaft in unserem Irrtum erklären. Sonst haben wir nie eine Chance. Er ist es aber auch, der dem zweiten Werk des Heiligen Geistes, uns die Gerechtigkeit Christi zu vermitteln, das ist, das neue Leben zu uns zu bringen. Das neue Leben, die neue Kreatur, ist nur erfahrbar durch den Heiligen Geist. Es gibt kein anderes Mittel, es gibt kein Gen, es gibt keine andere Vererbung. Alles, was Jesus vollbracht hat in seinem Leben, wird uns nur zugänglich gemacht durch den Heiligen Geist. Das ist eine Zusammenarbeitung von uns. Wir erkennen, wir sind nicht Gott. Wir kommen zum Kreuz, wir machen die Buße und Bekehrung, damit wir das neue Leben bekommen. Wir haben eine völlige Hingabe und streben nach Heiligung. Wir wollen dieses Leben in uns aufnehmen. Das Reich Gottes, das als erstes kommt, ist das Reich, das in unserem Herzen aufgebaut werden muss. Die Motivation der Selbstsucht geben, um zu bekommen, muss weg, und das Nehmen, um zu geben, das Verständnis, ich lebe aus Gott, nicht mehr aus Satan, nicht mehr von Menschen. Durch den Tod Christi ist diese unüberwindbare Trennung von Gott aufgehoben. Der Mensch kann wieder zu Christus hin. Der Balken ist gebrochen, und wir haben durch Christus wieder den Zugang zum Vater. Aber der Zugang zum Vater kommt nicht außer durch den Heiligen Geist. Ja, Christus hat Adam erlöst. Er hat ein neues Leben geschaffen. Er ist der zweite Adam. Aber was geschieht aus mir, ich, der ich ein Nachkommen Adams bin? Nur durch den Glauben kann ich dahin kommen, durchs Vertrauen in Gott, dass ich dieses neue Leben habe. Und es ist ein ausdauernder Kampf, dass dieses neue Leben übernimmt. Es ist das, der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist, wo die Bibel so deutlich beschreibt, und die, die Christus nachfolgen, kreuzigen das Fleisch, das heißt, die kreuzigen die Brille und ersetzen sie mit dem Heiligen Geist, mit den Früchten des Geistes, mit dem, was Jesu Leben ist. Das ist ein Kampf, das ist eine Zusammenarbeit, das wird uns nicht einfach so gegeben. Es ist ein Rennen, eine Zusammenarbeit zwischen meinem Geist und Gottes Geist. Und das dritte Werk des Heiligen Geistes ist, uns das Gericht zu vermitteln. Satan ist gerichtet und verdammt. Somit werden auch alle seine Nachfolger sein Schicksal erleiden. Wir müssen wissen, wenn wir bleiben in unserem Irrtum, wenn wir an Satan geklebt bleiben, wenn wir seine Natur weiterhin in uns behalten wollen, weil diese Brille ist ja seine Natur, er war derjenige, der denkt, er ist Gott. Wenn wir das weiterhin behalten wollen, dann sind wir zusammen mit ihm gerichtet. Und es wird ein Gericht geben. Viele Menschen sehen nicht, dass es ein Gericht gibt. Sie denken, Die Spiritualität führt sie in eine andere Welt, sie wandeln sich um, ich weiß nicht in wie viel Leben oder irgendwohin. Nein, es gibt ein Endgericht. Das Endgericht findet auch nicht jetzt statt. Es gibt demzufolge nicht irgendwo gequälte Menschen, weil sie sind ja nicht mehr da. Was soll man quälen? Die Seele ist nicht etwas Geistiges, die Seele ist etwas geistlich-körperliches. Also, der Körper ist zu Erde geworden. Was ist da, was gequält werden soll? Nein, erst wenn die Auferstehung zum Leben kommt, dann wird allen Nachfolgen Gottes das neue Leben geschenkt. Jetzt wird es erst ins Herz eingebaut. Dann wird es in der Realität, bekommen wir es, wenn Jesus erscheint. In Kolosser, vielleicht lese ich das zum Abschluss, in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 steht geschrieben: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, von Christus, wo Christus sitzend zur Rechten Gottes. So, wir sind also jetzt, haben wir das neue Leben, wir sind mit ihm aufgestanden. Das heißt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Das ist die Zukunft des Menschensohnes. Wenn er kommt in der Herrlichkeit, dann bekommen wir dieses neue Leben, was wir jetzt durch den Glauben, durch Vertrauen einbauen in uns, was wir jetzt erkennen, dass es da ist und wir können es in unser Herz hineintun. Dieses neue Leben wird uns dann in der Realität geschenkt. Dann werden wir umgewandelt in Jesu Ebenbild. Und so wie er dann auferstanden ist von den Toten, so werden wir genau das tragen, was auch er getragen hat. Sein Leib, sein geistiger Leib, oder nicht ein geistiger, es ist ein, aber es ist ein neuer Leib. Sein neuer Leib wird übernommen und wir werden das Ebenbild nicht mehr des Adams sein, sondern das Ebenbild, den Nachfolger Christi. Und was passiert mit allen anderen, die das nicht annehmen? Die werden gerichtet. Sie kommen in den ewigen Tod, sie werden in den Feuerpfuhl, ja, die Konsequenz ihres Handelns fühlen müssen. Es ist kein Zwang zum Guten, es ist eine Konsequenz für ihr Handeln, aber sie wird gerecht sein und jeder wird einverstanden sein und am Ende des Ganzen wird der Tod sein, das heißt Inexistenz. Es gibt keine ewige Hölle, wo ein Mensch für seine 30 Jahre oder 50 oder wie viel er gelebt hat, gequält werden soll, eine Ewigkeit. Wäre das Gerechtigkeit? Nein, wir alle machen Fehler und derjenige, der seine Fehler nicht ans Kreuz bringt, der muss dann selber für sie einstehen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er muss uns zeigen, dass es ein Gericht gibt. Alles, was wir tun und sagen, wird eines Tages, werden wir uns wieder mit ihm treffen. Und ich hoffe, wir können es anschauen, weil wir haben es aus ihm getan, nicht aus uns. Aber alles das, was aus unserem Herzen herauskommt, das wir von Satan übernehmen, was wir von den Menschen übernehmen, wenn das es ist, was herauskommt, dann wird es uns zum ewigen Tod. Es wird je nachdem, wie jeder seine Taten getan hat, dafür bezahlen und dann folgt der Tod, die Inexistenz, weil Gott will nicht ewig das Böse züchten. Es hat ein Ende. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Größte ist, uns zu bekannt zu machen, dass wir Sünder sind. Das Zweitgrößte ist, dass wir dann von ihm das neue Leben übernehmen, dass er von Christus uns bringt. Und das Dritte ist, dass wir verstehen, es gibt ein Endgericht. Es gibt ein Gericht, wo jeder das bekommt, was er getan hat. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan, weil alles Übel ist Ungerechtigkeit. Ich hoffe, wir haben verstanden, warum wir eine Spiritualität brauchen. Wir haben verstanden, wir brauchen eine Verbindung zum Heiligen Geist, weil das Leben Jesu sonst zu uns nicht kommen kann, weil wir sonst in unserem Herzen die Alten bleiben, weil das Ich dann nicht gekreuzigt wird. Aber dieses Kreuzigung des Ichs ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Geist Gottes und meinem Geist. Das ist ein Streben nach Heiligung, das ist nicht etwas Passives, weil im Geist kann nichts Passives passieren. Er selbst muss immer handeln. Deshalb kommt der Geist und gibt mir eine Idee, aber ich muss sie ausführen. Er ist es nicht, der es an meiner Stelle tut. Lasst uns dort nicht verführt sein, zu denken, wir geben uns hin dem Heiligen Geist und er wird das Werk machen. Nein, nein, es gibt keine Passivität im Geist. Dem Geist kann man eine zusätzliche Fähigkeit geben, aber das Herz im Geist kann man nicht verändern. Man kann nicht verändern, dass der Geist mal passiv ist und man etwas für ihn tun kann. Nein, er muss immer selbst nehmen und geben. Niemand anders kann es für ihn tun. Deshalb lasst uns da ganz klar und deutlich sein. Eine erfolgreiche Spiritualität, eine erfolgreiche Geistlichkeit ist ein Zusammenwirken zwischen Gottes Geist und meinem Geist. Ich nehme das Leben Jesu und ich setze es in mein Leben um. Er bringt es mir nur in die Nähe, damit ich es aufnehmen kann. Durch ihn kann ich es nur tun. Aber es ist mein Tun, nicht das Tun Gottes. Aber letztendlich sind es seine Werke, die er vorbereitet hat, die ich ausführe. Ich hoffe, wir verstehen das, weil das ist das, was das Gesetz zeigt. Und das ist das, was uns Verantwortung gibt. Und wir können nicht Gott verantwortlich machen für etwas, was wir tun oder nicht tun. Das ist nur unsere Verantwortung. Ich hoffe, diese Serie hat uns alle geholfen und hat uns näher gebracht, Gott zu verstehen, uns zu verstehen und zu sehen, dass wir zusammen mit dem Heiligen Geist wirken können. Das neue Leben, das es in uns stattfindet. Und sehr bald wird er kommen zum Gericht und dann werden wir dieses neue Leben empfangen oder den ewigen Tod. Es steht in unseren Händen zu wählen. Amen.